Herzlich willkommen zu einer neuen Science Running Podcast Folge und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei den wunderschönen heißen Tagen hier in Deutschland. So wunderschön finde ich persönlich es nicht, aber da wir im Hitzemanagement schon ein bisschen drüber geredet haben, haben wir die richtigen Vorkehrungen getroffen und bei uns funktioniert nämlich das Schwellentraining über das Thema, das wir heute sprechen werden, trotz auch der Hitze sehr, sehr gut. Johnny habe ich wieder dabei. Lotte haben wir leider heute nicht dabei. Die hat leider irgendwie zu viel zu tun gehabt. Deswegen sind wir heute nur zu zweit. Aber das ist doch sowieso auch wunderschön mit dem Jonathan hier.
Ja, Lotte kommt nur für die Themen, die sie persönlich interessieren. Schwellentraining anscheinend ist nicht ihr Steckenpferd. Nein, Spaß, natürlich. Sie hat es heute nicht geschafft. Aber sie wird definitiv wieder dabei sein bei zukünftigen Folgen. Das wird generell so sein, dass wir auch mal nur zu zweit sind in unserer Konstellation. Das ist eben der Vorteil, den wir haben, dass wir ein bisschen rotieren können manchmal. Nur, dass hier einer alleine sitzt, das werden wir nicht haben. Und ich kann auch jetzt schon mal vorwegnehmen für die nächsten Podcasts, dass es den einen oder anderen Gast auch mal geben wird hier. Da haben wir auch schon ein paar interessante, ja, Gäste geplant, aber jetzt erstmal soll es um das Thema Schwellentraining gehen. Und ja, bevor wir uns ein bisschen im Detail mit Trainingsaspekten beschäftigen, müssen wir vielleicht erstmal klären, was überhaupt die Schwelle ist und ja, wie es überhaupt dazu kam, dass man eben diese Schwellenwerte definiert hat. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass unser Körper Laktat bildet. Vielleicht fangen wir da einfach mal an, ohne dass es jetzt ausartet, ganz grundlegend darüber zu sprechen, was es mit der Laktatbildung auf sich hat.
Ja, genau. Also ganz erstmal grundlegend, Laktat ist erstmal Milchsäure, die der Körper bildet bei einer höheren Belastung. Und wie das Ganze so Schritt für Schritt vonstatten geht, ist erstmal im ersten Schritt, der Muskel braucht erstmal ATP. Also ATP ist die direkte Energiequelle für die Muskelarbeit und je schneller du läufst, desto mehr ATP muss nachgebildet werden. Genau, daraufhin werden Kohlenhydrate zerlegt und der Körper spaltet Glucose oder gespeicherte Glykogene, das nennt man dann wiederum Glykolyse und dabei entsteht am Ende Energie und am Ende ein Stoff namens Pyruvat. Und Johnny, was macht dieses Pyruvat dann?
Genau, also da gibt es zwei unterschiedliche Wege, die das Pyruvat sozusagen nimmt. Einmal bei niedriger Intensität, da kann es gut in die Mitochondrien gehen und mit Sauerstoff weiterverarbeitet werden. Und bei höheren Intensitäten entsteht sehr viel Pyruvat sehr schnell und dann wird ein Teil davon zu Laktat umgewandelt durch das Enzym Laktatdehydrogenase. Da bin ich jetzt sehr glücklich, dass ich diesen Begriff untergebracht habe, fehlerfrei. Und warum macht der Körper das? Das kannst du ja noch, vielleicht dann nochmal ausführen, warum es dann zu dieser Umwandlung zum Laktat kommt.
Genau, Laktatbildung ist erstmal gar kein Fehler vom Körper, sondern extrem sinnvoll. Und durch die Umwandlung von Pyruvat zu Laktat kann die Glykolyse einfach weiter verlaufen und der Körper kann also weiterhin schnell Energie bereitstellen. Sprich, in diesem Sinne ist Laktatbildung eigentlich super, super hilfreich für unseren Körper. Und dieses Schwellentraining, was wir da machen, wo wir quasi ein niedriges Level an Laktat produzieren, können wir quasi nutzen, um dann bei höheren Intensitäten mit schneller Energie zu produzieren. Das heißt, wir haben dann am Ende des Tages, wenn wir uns schneller bewegen und schneller quasi mehr Energie verbrauchen, haben wir schneller Energie auch wieder ready vom Muskel, was super, super hilfreich ist.
Wenn ihr mal das Laktat so maximal wie möglich spüren wollt, empfehlen wir immer einmal 400 Meter auf der Bahn all out zu laufen. Dann hat man sehr hohe Laktatwerte und ja, sieht mal oder erfährt mal am eigenen Leibe, was es eigentlich heißt, wenn man eben durch diese Laktatbildung irgendwann gegen eine Wand läuft, ne? Und ja, dieser komplette Körperfailure, der sich dann irgendwann einstellt, ne, den man immer gut beobachten kann auf den letzten 50 Metern von einem 400-Meter-Rennen, den kann man dann am eigenen Leibe mal erfahren. Und ja, das ist dieses Prinzip, was wir gerade beschrieben haben, dann sozusagen auf die Spitze getrieben. Aber das Schwellentraining, was wir eben jetzt heute besprechen, das beinhaltet eben das Prinzip, dass man diesen Punkt eben natürlich nicht erreicht.
Genau, also wir hatten ja auch schon letzte Woche ein bisschen darüber gesprochen, wie wir unsere maximale Herzfrequenz herausfinden könnten. Da haben wir auch vom 400-Meter-Lauf geredet. Und genau, der 400-Meter-Lauf ist quasi die Disziplin in der Leichtathletik, wo man grundlegend eigentlich sagen kann, ja, okay, da werden die meisten Millimol gebildet. Sprich, das ist die Einheit, in der wir arbeiten, wenn wir nach Laktat trainieren. Das sind dann, also je nachdem, wie viel Millimol ihr gerade habt, sind wir dann im Bereich.
Ganz kurz, Millimol ist, was beschreiben wir damit mit Millimol? Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erläutern, weil, also es ist im Prinzip gar nicht wichtig, dass man weiß, was die Abkürzung ist. Nur, was ich damit sagen will, ist, es ist einfach die Maßeinheit, die wir benutzen, ne, um das Laktat im Blut, also den Laktatwert im Blut halt eben ablesen zu können. Ne? Also wenn ihr praktisch so ein mobiles Laktatmessgerät habt, dann ist der Wert, der euch angezeigt wird, immer in Millimol angegeben.
Genau. Ne? Und das wären quasi Millimol Laktat pro Liter
genau.
Blut.
Richtig. Genau.
Das genau. wäre die Beschreibung quasi, um das einfach mal zu erklären.
Genau, das einfach nur jetzt als Referenz für euch. Wenn wir jetzt von Millimol reden, dann beziehen wir uns eben darauf. Und genau, das ist ganz wichtig, weil es eben da bestimmte Referenzwerte geht, um bestimmte Referenzwerte geht. Und ja, vielleicht gehen wir einfach mal diese verschiedenen Referenzwerte durch, diese verschiedenen Schwellenbegrifflichkeiten und klären vielleicht auch mal, was meint das überhaupt dann Schwelle, ne?
Genau, ich glaube auch grundlegend, das ist erstmal so ein Ding, ich glaube, das ist auch ein bisschen anders zum Radsport, würde ich sagen, weil natürlich, es gibt diese sportwissenschaftlichen Begriffe, Lit, Hit, die habt ihr alle wahrscheinlich schon mal gehört oder auch schon öfters gehört im Science-Normalen-Podcast und da sind wir vielleicht ein wenig anders im Laufen. Wir nennen das LT1, also erste Laktatschwelle oder die aerobe Schwelle. Da sind wir in dem Bereich von 1,5 bis 2,5 Millimol Laktat. Das wäre quasi die erste messbare Erhöhung. Das heißt, das erste Mal, wenn das Laktat wirklich richtig ansteigt. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir in den meisten Fällen bei einem lockeren Dauerlauf darunter sind. Also für Johnny und mich ist es so, dass wir eigentlich nie über 1,5 Millimol maximal in einem lockeren Dauerlauf gehen. Also man kann ja gerne mal, wenn ihr ein Laktatgerät zu Hause habt, könnt ihr mal aus Spaß messen nach einem lockeren Dauerlauf. Ich habe das auch schon mal gemacht, einfach weil ich es lustig fand. Und ich bin nie über den Wert von 0,9 oder 1,2 hinausgekommen. Einfach aus dem Grund, weil ja beim lockeren Dauerlauf soll, wie gesagt, wie wir auch letztes Mal oder auch in dem Video angeteasert haben, wirklich Zone 2 gelaufen werden und der Körper soll recovern. Genau, aber natürlich kann man diesen Bereich, diese 1,5 bis 2,5 auch andersweitig nutzen, zum Beispiel auch als intensiven Reiz, der aber relativ niedrig ist und mehr oder weniger so ja ein bisschen über die Zone 2 hinweg geht bei uns. Also bei uns sprechen wir da von Paces von circa so 3,15 bis 3,25, würde ich sagen. Wenn es mal ein bisschen kühler ist, vielleicht sogar ein bisschen schneller. Also teilweise sind wir da wirklich sehr, sehr ja, in einem hohen Niveau unterwegs.
Genau, also wichtig ist da auch nochmal zu sagen, dass ihr, wenn ihr euch in diesem Schwellenbereich aufhaltet, in dieser ersten Laktatschwelle, dass das natürlich immer noch verhältnismäßig locker ist, aber es ist schon ein Tempo in dem Sinne. Ne? Also es ist jetzt kein lockerer Lauf, sondern es ist ein lockerer Tempolauf. Vielleicht kann man es so am besten beschreiben. Und vielleicht so als kleine Anekdote aus meinem eigenen Training oder von verschiedenen Leistungsdiagnostiken, vielleicht habt ihr ja auch schon mal eine Leistungsdiagnostik gemacht, da seht ihr das eigentlich ganz schön, wenn ihr bei den Paces anfangt, wo man fast noch irgendwie geht, ne, bei den ersten Stufen, also wenn man diese verschiedenen Stufen durchläuft und dann immer diesen Laktatwert sieht, da werdet ihr sehen, dass ihr bei den ersten ganz, ganz langsamen Stufen immer so 0,8 habt, 0,7. Manchmal ist das Laktat sogar am Anfang ein bisschen höher, vielleicht 1,0 oder sowas und geht dann in der dritten Stufe auf einmal wieder auf 0,7. So, ne? Aber das heißt einfach, dass ihr wirklich in diesem sehr niedrigschwelligen Bereich dann euch bewegt, wo das eben nicht so stark fluktuiert, der Laktatwert, ne? Aber das ist sozusagen dann, wenn ihr diesen Punkt erreicht, irgendwann wenn es über 1,5 hinausgeht, sage ich mal, das ist dann so der erste Punkt, wo wir einen kleinen Anstieg sehen im Laktat.
Ja, genau, besonders, dass du das gerade sagst. Der Ruhe-Laktatwert ist bei mir auch immer relativ hoch, also tatsächlich auch öfters über 1,1, 1,2 Millimol. Und dann läuft man die erste Stufe und dann merkt man so plötzlich, okay, ja, jetzt wird's angenehm, ne? Wie gesagt, wir haben ja letztes Mal im Video haben wir darüber geredet, dass es ein lockerer Dauerlauf dann so ein bisschen wie Spazierengehen ist. Und wenn wir dann halt Paces von 5,30 laufen, dann, ja, das ist die erste Stufe normalerweise bei unserem Laktattest, um das mal in Perspektive zu setzen, dann geht das Laktat einfach runter. Also dann sind wir bei teilweise 0,7, 0,8 Millimol, also Liter pro Blut. Genau, und das ist einfach sehr interessant, weil du kannst da erstmal sehen, dann bei welchem Punkt kann ich wirklich, also sollte ich wirklich meine Dauerläufe machen. Das heißt, alles bis 2 Millimol ist wahrscheinlich eine gute Dauerlauf-Pace, kann man mal so sagen, oder?
Ja, genau. Also bei uns würde ich sagen, würde ich das vielleicht nochmal ein bisschen differenzieren, weil wir dann schon uns in einem, ja, in einem Tempobereich teilweise bewegen, aber wir sind halt so hoch und spezialisiert schon trainiert, dass wenn wir, sage ich mal, 1,5 bis 2,0 Millimol haben, dann laufen wir halt schon deutlich schneller als Dauerlauf-Pace, ne? Das muss man vielleicht einordnen, das ist vielleicht beim Freizeitläufer schon nochmal ein bisschen was anderes, da kann man ruhig auch ein bisschen höher im Laktat gehen, auch wenn man mal einen normaleren Dauerlauf macht, ne? Aber mit höher meine ich jetzt nicht 4 Millimol oder 5 Millimol natürlich, sondern halt eben immer noch unterhalb dieser ersten Laktatschwelle.
Also ihr solltet nicht vom Dauerlauf zurückkommen und erstmal krepieren, das wäre keine gute Idee.
Genau, also das ist ja im Prinzip auch unsere Message generell, dass man sagt, ja, man muss auf jeden Fall nach einem lockeren Dauerlauf, muss man irgendwie sich noch gut fühlen, muss entspannt sein, muss währenddessen auch sich unterhalten können, ne, in der Lage dazu sein, also da alles unter Kontrolle zu haben. Und klar, wenn man jetzt so ein Wetter hat, wie wir es hier hatten jetzt die letzten Tage und es mal sehr, sehr warm ist beispielsweise, dann heißt das vielleicht auch mal, das Tempo dann dementsprechend anzupassen. Und genauso ist es halt eben dann auch, wenn man sich der nächsten Laktatschwelle nähert. Und da können wir jetzt dann direkt dran anschließen eigentlich, nämlich an den Bereich, der sich so ungefähr zwischen 3 und 5 Millimol bewegt. Ne?
Genau, das ist dann die LT2, also die zweite Laktatschwelle. Die Laktatabbildung und der Abbau befinden sich noch annähernd im Gleichgewicht. Das heißt, wir sind noch nicht in dem Bereich, wo wir sagen würden, okay, das ist jetzt too much. Genau, du bist in einem kontrollierten, harten Bereich und das entspricht dem klassischen Schwellentraining nach Gusto, also nach dem Prinzip, das wahrscheinlich in der Sportwissenschaft sehr viel gefahren wird. Und damit kannst du super deine Ausdauerleistung verbessern und du kannst höhere Trainingsziele erreichen, höheren Umfang laufen. Und das ist einfach super, super hilfreiches Training von wirklich 10 Kilometer bis hin zum Marathon. Und genau, bei uns ist es so ein bisschen was anderes. Ich will darauf direkt zu sprechen bekommen, weil es ist ein Thema, mit dem wir beide uns immer wieder auseinandersetzen. Ist nämlich, für uns wäre das Schwellentraining wahrscheinlich nicht zwischen 3 und 5, sondern eher zwischen 2 und 3 Millimol, wo wir sagen würden, ja, okay, das ist unser Sweet Spot, also wo wir quasi trainieren und wir fühlen uns quasi kontrolliert hart, weil bei uns ist es so, alles, was über 3 Millimol hinausgeht oder 3,3 sagen wir immer, ist dann schon ein bisschen zu viel. Und das haben wir uns natürlich nicht irgendwie ausgedacht, sondern da haben wir einen guten Mann kennengelernt vor ein paar Jahren, den Herrn Marius Backen. Vielleicht sagt der Name dem einen oder anderen was von euch. The Norwegian Method. Jakob Ingebrigtsen verfolgt diese Methode eigentlich schon sein ganzes Leben. Und wir reden hier von der Double Threshold Methode, beziehungsweise von einer Trainingsmethode, die jetzt in den letzten Jahren einfach immer mehr populärer geworden ist und immer mehr Leute machen sie tatsächlich. Aber ich habe das Gefühl, die meisten Leute machen sie gar nicht richtig, Johnny. Also irgendwie so messen ist dann schon das Nonplusultra, ne? Also
ja, definitiv. Also wenn man das macht, die Idee dahinter ist ja, möglichst viel Volumen in möglichst hohem Tempo zu realisieren, ne? Aber hohes Tempo heißt dann ein Tempo, was ich muskulär und vom System her halt so vertragen kann, dass ich immer erholt in die nächste Session gehe. Ne? Das heißt, wir reden hier dann bei den Spitzenläufern von ja teilweise 5 bis 6 Tempoeinheiten in der Woche. Ne? Und wenn du die natürlich in einem Intensitätsbereich machst, von dem du dich nicht mehr so schnell erholen kannst, dann trainierst du dich in den Keller. Aber wenn du genau diesen Sweet Spot triffst, ne, die richtige Zone triffst, dann kannst du eben halt sehr viel Umfang realisieren in einem Intensitätsbereich, der ja wirklich sehr, sehr effektiv ist, um deine ja, Leistung irgendwie zu steigern. Und ja, das Prinzip ist ganz spannend. Wir haben mittlerweile viele Nachahmer davon, nicht nur Jakob Ingebrigtsen, sondern auch ein Andreas Almgren beispielsweise, teilweise auch deutsche Läufer, die das ein bisschen adaptiert haben. Ich glaube, Frederik Ruppert ist auch ein Name, den mittlerweile einige Leute kennen, auch Florian Brem, die beiden Jungs, die jetzt dieses Jahr auch unter 13 Minuten über 5 Kilometer gelaufen sind, die haben beide viele Aspekte, glaube ich, auch davon immer mal wieder übernommen. Und ja, es hat Einzug erhalten im Laufgame, aber man muss es eben richtig machen und es ist auch nicht immer alles 1:1 anwendbar für den Amateur, würde ich sagen. Ne? Vielleicht nochmal ganz kurz eine Sache, die ich noch erwähnen wollte zum LT2, also zur zweiten Laktatschwelle. Normalerweise sagen wir ganz klassisch, dass das ein Tempobereich ist, den ihr ungefähr eine Stunde lang laufen könnt. Ne? Bei uns ist das jetzt praktischerweise immer ziemlich nah an unserer Halbmarathon-Pace. Ne? Also da gehen wir dann halt ein paar Minuten über diese Stunde, aber halt nicht viel. Bei euch ist es dann vielleicht meinetwegen auch die 10-Kilometer-Pace. Ne? Kann ja auch sein, dass du eine Stunde für 10 Kilometer brauchst. Oder man landet dann irgendwo dazwischen bei 15 Kilometern oder 16 Kilometern, die man dann schafft in einer Stunde. Aber daran könnt ihr ganz gut eure, ja, wenn ihr jetzt keine genauen Schwellenwerte habt, könnt ihr eure Schwellenwerte daran ganz gut festhalten, ne? So ein bisschen an dieser Orientierung.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass das sehr wichtig ist, dass ihr euch da einen ganz guten Mittelwert findet, weil es ist nicht immer so easy, da wirklich 100% zu verfolgen, was ihr euch als Ziel gesteckt habt. Und wenn man gerade keine Leistungsdiagnostik gemacht hat, ist es auch sehr schwierig, ein Gefühl für diesen Bereich zu finden. Wir hatten die Diskussion gerade gestern noch beim Training, dass wir darüber geredet haben, ja, was ist eigentlich die Schwelle für dich als Individuum oder als dich als Individuum, weil die ist ja bei jedem anders. Da wir ja immer in 5er-6er-Gruppen zusammen trainieren, haben wir gestern darüber ein bisschen diskutiert und wir haben, wie wir immer zusammen trainieren, mit Freddy und mit Linus und mit Jona trainiert und mit Johnny. Und dann nach Rap 3 war es an der Zeit, dass wir die Gruppen gesplittet haben. Das liegt nicht daran, weil wir nicht mit den Jungs mithalten konnten, Jona, Linus und ich, sondern das lag daran, dass es einfach an dem Tag sehr warm war. Und wir in diesem Bereich das Gefühl hatten, wenn wir jetzt schneller laufen, dann gehen wir drüber. Das heißt, wir gehen über diese 3 Millimol, die Marius Backen predigt, als goldene Zone. Die goldene Zone, wie er sagt, sind zwischen 2,3 und 3,0 Millimol. Das heißt, das ist ein Bereich, der ist wirklich sehr, sehr entspannt. Aber für uns ist das dann halt in das Bereiche von, wenn man 1600er Wiederholungen macht, also 1600 Meter Läufe, sind das dann Paces von, ja, wenn es mal kalt ist, sind das auch teilweise 3 Minuten auf dem Kilometer, bis hin zu 3,10 bis 3,12. Genau.
Genau. Und da habe ich eine ganz gute Einordnung für euch, was das vielleicht von der Belastung her heißt. Denn Training in dieser goldenen Zone bedeutet nicht, dass man so hart läuft, dass man es gerade noch aushält, sondern dass man so kontrolliert läuft, dass man die Einheit morgen theoretisch oder sogar am selben Tag noch wiederholen könnte. Oder dass man eben aus der Einheit rausgeht und denkt, okay, ich hätte jetzt auch noch 3, 4 mehr Wiederholungen laufen können. Und zwar ohne Probleme. Ne?
Ja, auf jeden
und das
Fall.
Ist, glaube ich, eine wichtige gedankliche Stütze, die man haben sollte, wenn man das Schwellentraining angeht. Weil egal, was auf deinem Trainingsplan steht, wenn das dann nicht gegeben ist, dann trainierst du auf jeden Fall nicht nach dem Schwellenwert von Marius Backen, sondern dann geht es in eine andere Richtung.
Dann trainierst du nach dem Schwellenwert von, wer macht es denn gerade falsch? Ja, gute Frage.
Ja, und ich glaube, das ist ein guter Punkt. Jeder von uns hat es schon mal falsch gemacht. Ich glaube, das ist das Wichtige,
genau.
dass man sich da selber keine Illusionen hat, macht. Ne? Du hast es schon mal falsch gemacht, ich habe es schon mal falsch gemacht. Ich habe es schon so oft falsch gemacht. Ich sag's dir ehrlich, ich habe mal Doppelschwelle gemacht, aber da war ich bei beiden Einheiten, war ich irgendwie am Ende bei 5 Millimol oder 6 Millimol und dachte so, ah ja, geil, hat sich aber gut angefühlt.
Ja.
Aber nee, das ist nicht gut. Das ist nämlich genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Und ich glaube, wir haben auch noch eine Session zusammen mal gemacht, damals in FlexDev, die 500er, wo unser Teamkollege Till Krommisch ein bisschen
eskaliert ist.
Ohne das jetzt weiter ausführen zu wollen, aber er hatte nicht so einen guten Tag und da sind die Spikes geflogen über den Track. Aber da hatten wir 500er gemacht, ne, hatten irgendwie, glaube ich, 4 Serien und haben uns super gut gefühlt beide, nachdem wir vormittags irgendwie eigentlich nicht so eine gute Einheit hatten, ne, also es war auch so ein Doppelschwellentag und dachten dann so, oh ja, das läuft jetzt so viel besser, jetzt können wir am Ende nochmal ein bisschen schneller laufen und ich bin mir 100%ig sicher, wir haben uns zwar beide gut gefühlt, aber wenn wir am Ende gemessen hätten, hätten wir 100%ig mindestens 4 Millimol gehabt.
Ja, ich habe ja tatsächlich gemessen an dem Tag. Ich hatte ja 5,2 Millimol am Ende.
Ja, perfekt.
Also komplett dumm und drüber. Aber das sind auch Dinge, aus denen man lernt, weil das Ziel von dieser goldenen Zone ist ja tatsächlich, und ich habe da jetzt auch viel mit Freddy schon drüber geredet, weil Freddy ja wirklich dadurch auch nochmal sein Leistungslevel auf ein ganz anderes Niveau gebracht hat. Und der sagt tatsächlich, er läuft meistens seine Morgenschwelle zwischen 1,5 und 2,5 Millimol, was nochmal ganz was anderes ist. Ne? Also der hat wirklich eine ganz, ganz niedrige Belastung, die dann quasi ja ganz, ganz niedrig sich anhört, erstmal in den Millimols, aber bei ihm dann halt schon in Bereichen ist von ja 2,45 bis 2,50. Ich meine, ich sehe es dann immer, wenn er bei uns trainiert, beziehungsweise wenn er mit uns trainiert, weil wenn er mich droppt und wir dann nur so blöd aus der Wäsche gucken und uns denken, ja, dann misst der Typ am Ende, dann hat er wieder nicht mehr als 1,8 Millimol. Dann denkst du ja auch so, ja, was ist denn hier falsch gelaufen? Nee, das ist so wirklich und der hält sich da auch wirklich dran. Und das ist halt das Wichtige, dass man sich dann wirklich an diese Zone hält, weil das funktioniert einfach wirklich. Du hast weniger Stresshormone, du hast eine weniger muskuläre Ermüdung, du hast auch einfach eine schnellere Regeneration und du hast einfach auch eine höhere Trainingsfrequenz, die du abspulen kannst. Das heißt, du kannst viel mehr Kilometer laufen, kannst über Wochen und Monate einfach eine Kontinuität reinbringen in das Ganze, die einfach dir so viel helfen kann. Und das ist auch beim Single Threshold so. Also es ist jetzt nicht nur, dass man beim Double Threshold das machen sollte so, sondern tatsächlich auch beim Single Threshold. Das heißt, wir haben eigentlich immer ein Laktatgerät dabei und messen, ob wir wirklich in der richtigen Zone sind. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wenn ihr wirklich nach den Laktatwerten trainieren möchtet oder das Geld dazu habt, dann würde ich euch dazu anregen, wirklich immer zu messen, weil ansonsten bringt das Ganze einfach nichts.
Ja, definitiv. Also wenn man das Geld hat, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Ich kann als absolute Goldstandardquelle hier natürlich das vor kurzem erschienene Buch von Marius Backen empfehlen. Der hat nämlich seine ganze Trainingsmethodik in einem Buch zusammengefasst. Vielleicht können wir das auch nochmal in den Shownotes irgendwie verlinken. Ich weiß nicht, ob das müsste eigentlich gehen, ne, dass wir da einen kleinen Link noch einbauen. Da freut sich der gute Marius auch. Wir haben, by the way, keine Affiliation mit Marius Backen. Wäre aber mal interessant, den mal einzuladen vielleicht in den Podcast, wenn das möglich ist. Da müssten wir den aber auf Englisch machen. Hätte ich auf jeden Fall mal Bock drauf, weil er ist auch ein ganz interessanter Charakter, ne? Auch selber sehr guter Läufer gewesen. Auch tiefe 13 Minuten gelaufen, über 5 Kilometer und hat das Ganze praktisch an sich selbst ausprobiert, ne? Dieses ganze System. Und was ich nicht wusste und was ich erst erfahren habe, als ich das Buch gelesen habe, ist tatsächlich, dass er viele, viele Daten auch in Kenia erhoben hat. Und tatsächlich war es wohl so, dass er dort vor allem mitbekommen hat, dass die Kenianer nicht unbedingt schneller trainieren, sondern eben sehr viel in der Zone, die eben dieser goldenen Zone entspricht, ohne das vielleicht so bewusst zu machen, aber die laufen in der Höhe, ne, die haben einen hohen Wochenumfang und ne, vielleicht ist es das, was muskulär oder von der Gesamtkonstitution gerade der Körper irgendwie hergegeben hat und hat da tausende Laktattests gemacht und sowas und eine riesen Datenmenge gesammelt und hat halt eben ja darauf basierend dieses Modell irgendwie, dieses Trainingsprinzip ins Leben gerufen, ne? Und das ist eben super spannend. Was bedeutet das jetzt konkret für dich als Amateurläufer? Was sind so Sachen, die man ja umsetzen kann, Max? Auch wenn man jetzt vielleicht kein Laktatgerät zu Hause hat.
Ja, genau. Einfach zur Umsetzung wäre natürlich erstmal der erste Weg, wäre die Herzfrequenz, ne? Also da kannst du so gucken, dass du so im Bereich von circa 165 bis 180 bei mir oder 185 Schlägen pro Minute bist. Das sind dann ungefähr die Bereiche, die bei mir sind, mit einer maximalen Herzfrequenz von 204. Das ist schon relativ hoch, maximale Herzfrequenz. Das heißt, man muss dann immer so ein bisschen gucken, wie sieht das aus. Und ja, das Gefühlte soll so hart sein, so eine 6 oder 7 von 10. Also es soll kontrolliert hart sein, es soll nicht all out sein. Und das ist genau das, was wichtig ist. Der Hobbyläufer läuft immer zu schnell.
Ja, ich habe auch da noch praktischerweise noch was mitgebracht aus dem Buch von Marius Backen, ne, was genau die Heartrate betrifft. Und er unterscheidet auch ein bisschen zwischen gut trainierten Läufern, weniger gut trainierten Läufern und hochtrainierten Läufern. Er hat nämlich die Erfahrung gemacht, dass die am besten trainierten Läufer auch bei ihrem Schwellentraining eine höhere Prozentzahl ihrer maximalen Herzfrequenz erreichen können, ohne dass das Laktat eben steigt. Ne? Das müsste man, also das muss man dann so ein bisschen beachten. Und er sagt eben, für weniger erfahrene Läufer sind es 77 bis 84% der maximalen Herzfrequenz. Und für hochtrainierte Läufer, für die, die einem Eliteläufer am nächsten kommen, sind es dann eher 82 bis 89% der maximalen Herzfrequenz. Aber ihr merkt schon, das ist so ein Bereich, ne? Und auch die maximale Herzfrequenz ist bei jedem individuell. Das heißt, Herzfrequenz für uns immer so ein bisschen ein Give and Take. Vor allem, wenn die Messung vom Handgelenk kommt, ne, ist es manchmal sehr, sehr ungenau.
Ja, also wenn ihr mit einem Brustgurt arbeitet, ist es natürlich genauer. Aber die Herzfrequenz ist sehr variabel. Und besonders da ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man, da kann man immer so mit 10 Schlägen plus minus arbeiten, auch bei einem lockeren Dauerlauf. Und ich glaube, da sollte man nicht zu sehr sich verfestigen auf das Ganze. Natürlich kann man darauf hören und dann kann man das Ganze auch nutzen, aber man sollte natürlich auch ein bisschen auf das Körpergefühl hören. Gestern zum Beispiel bei unserer Session, die wir gemacht haben, Freddy, der hat auch gesagt, dein Körpergefühl ist super, aber deine Herzfrequenz war 10 bis 15 Schläge höher als sonst, einfach aus dem Grund, weil es 30 Grad waren und ja, genau, da ist es einfach so.
Ja, definitiv. Was Marius Backen auch in seinem Buch noch anspricht, ist so ein Talk-Test. Fand ich auch ganz spannend, dass man ja eben am Ende von so den Intervallen, dass man da sich so einen Text überlegt, den man noch aufsagen sollte, ohne so nach Luft schnappen zu können und so. Und er hat da gewisse Bereiche, also das Unterschieden, ne? Wie einfach fällt mir das jetzt, ne? Also auf so einer Skala mit verschiedenen Anhaltspunkten, dass man das so für sich selber bewerten kann, eben als noch zusätzlicher Parameter, den man bewerten kann, ne? Zusammen mit vielleicht der Herzfrequenz beispielsweise. Und ja, je mehr von diesen Parametern du halt eben hast, desto verlässlicher kannst du eben sagen, okay, ich bin jetzt in der richtigen Zone. Aber das Beste ist natürlich, wenn man verlässlich irgendwie die Laktatwerte hat. Ne? Dann hat man es auf dem Papier. Die Messung kann natürlich auch mal fehlerhaft sein, wenn zu viel Schweiß irgendwie reinkommt in das Blut, ne, was du dann eben nimmst. Aber das ist schon, würde ich sagen, am zuverlässigsten. Ne?
Ja, genau. Jetzt nochmal zurückzukommen auf die verschiedenen Zonen, die verschiedenen Bereiche. Wenn wir das Ganze jetzt mal so aus praktischer Sicht einteilen würden, sprechen wir dann natürlich immer so von bis 1,5 Millimol oder bis 1,5 Millimol ist unserer lockerer Dauerlauf und alles von 1,5 bis 3 ist wirklich unser Schwellenbereich so gesehen. Ich würde eher sagen, wir sind eher von 1,5 bis 2,5 Millimol sind wir eher im Bereich LT1, das heißt in der ersten Laktaterhöhung, wo wir eben drüber gesprochen haben, und dann von circa 2,3 bis 3,0, das ist unsere goldene Zone, da machen wir unsere Schwellenläufe. Wenn das dann auch mal 3,3 ist, ist das wunderbar. Also da sind wir drin, weil das die meisten Geräte weichen öfters so 0,2 bis 0,3 Millimol ab im Vergleich zum stationären Gerät, wo man Laktat messen kann. Und dann sind wir alles, was über 3 bis 4 geht, sind wir dann quasi in einem Bereich, der schon intensiver ist. Und sobald wir über den Bereich 4 Millimol hinausgehen, also wir sagen da immer 4 bis 8 Millimol, dann sind wir in einer V2-Max-Belastung drin. Das heißt, in einer Belastung, die wirklich hart ist, aber trotzdem noch relativ kontrolliert, in dem Sinne relativ. Jeder hat eine individuelle Laktatbildung, das heißt, hat auch eine individuelle Millimolbildung. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Das sind jetzt Orientierungen von Werten, die wir aus unserer Praxis so gelernt haben. Das heißt, sobald wir über 8 Millimol gehen, sind wir wirklich in der Einheit, wo wir flat out gehen.
Und bei vielen, je nachdem, wie lange die Pause ist, baut sich das Laktat natürlich auch unterschiedlich schnell ab. Ne? Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Wenn ihr beispielsweise kürzere Intervalle macht und die sind vielleicht 200 bis 400 Meter lang, dann heißt das natürlich nicht, dass ihr die gleiche Pace laufen müsst, die vielleicht eurem Schwellenwert entspricht, wenn ihr am Stück lauft. Ne? Das ist vielleicht eine wichtige Unterscheidung, weil immer wenn ihr eine Pause macht, kann das Laktat natürlich dann auch wieder ein bisschen runtergehen und dementsprechend kannst du natürlich bei kürzeren Intervallen auch ein bisschen schneller laufen und dich trotzdem in einem niedrigen Laktatwertebereich aufhalten. Ne? Bei uns ist das jetzt vielleicht als Beispiel, wenn wir jetzt 400er machen, dann ist es vielleicht eher so Richtung 5 Kilometer Renntempo und da würden wir jetzt nicht sagen, okay, 2,45 pro Kilometer ist unsere Schwelle, würden wir eigentlich nicht sagen, aber bei 400ern passt es dann schon vielleicht eher. Ne? Und da kannst du die Pace dann halt eben laufen. Deswegen für das Training ganz praktisch für euch als Hinweis, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie lange am Stück ihr Intervalle lauft. Und das ist vielleicht auch ein wichtiger Ansatz von Marius Backen oder vom Schwellentraining generell, dass man eben darauf achtet, dass man nicht zu lange sich in diesen Bereichen teilweise aufhält. Ne? Also dieser Klassiker, den wir haben, ist, dass man sagt, okay, man macht nicht mehr den klassischen Tempo-Dauerlauf. Also ich laufe nicht mehr 12 Kilometer am Stück in einer Pace, die vielleicht ungefähr einem Schwellenniveau entspricht, sondern ich teile das auf in kleinere Intervalle. Ne? Die sind dann vielleicht aber auch 10 bis 12 Minuten lang, aber halt eben vielleicht einen Ticken schneller sogar. Und ich habe die Pause immer wieder als kleiner Rest, um das wieder zu resetten. Ne?
Genau, bevor wir jetzt noch tiefer reingehen in verschiedene Schwelleneinheiten, die ihr machen könnt, einfach nochmal Werbung in der eigenen Sache. Wenn diese Folge rausgekommen ist, dann sollten ein paar Trainingspläne bei Training Peaks sein. Und ihr könnt da gerne mal reingucken und gucken, ob es denn vielleicht den Plan für eure Zielzeit gibt für euren Herbstmarathon oder Halbmarathon. Und wenn ihr jetzt noch Wünsche habt auf ein bestimmtes Ziel, könnt ihr auch nochmal gerne in die Kommentare schreiben, dass ihr, keine Ahnung, ihr wollt die 10 Kilometer unter 35 Minuten laufen, schreibt das gerne mal rein, dann können wir theoretisch dafür auch noch einen statischen Plan erstellen.
Genau, und da wird natürlich auch das ein oder andere Schwellenprogramm mit dabei sein, also da könnt ihr direkt das, was ihr hier im Podcast gelernt habt, in die Praxis umsetzen dann auch, ne? Und ich finde es ganz spannend, auch immer nochmal zu reflektieren, was hat man selber früher trainiert und das zu vergleichen mit dem, worüber wir jetzt reden, weil wir haben es eben schon mal kurz angesprochen, man realisiert dann doch manchmal, oh, das war vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. Fällt dir da irgendwas direkt ein, was du in der Vergangenheit vielleicht mal gemacht hast, vielleicht auch im Jugendtraining, was vielleicht nicht so dazu passt,
was wir besprechen? Ich sage immer so, Einsicht ist der erste Weg der Besserung, ne? also ich habe viele Einheiten, also ich glaube, ich war also in der Jugend habe ich nie Schwellentraining gemacht. Also,
ja, ich nämlich auch nicht.
Ich habe einen Oldschool-Trainer gehabt damals in Aachen. Wolfgang Glöde, vielleicht sagst dem einen oder anderen was, absolute Legende. Aber ich habe mein Training basierend auf Sepp Kohs, dem Weltverband-Vorsitzenden heutzutage, der IAAF, der Leichtathletik. Nach dem habe ich trainiert und Sebastian Coe hat sich dreimal die Woche die Kante gegeben, das heißt.
Aber komplett, ne? Ich habe letztens nochmal ein Video gesehen, der hat irgendwie 800er gemacht, auf der Straße, mit 10 Stück oder sowas, hin und zurück. Und da ist der Dad von ihm im Auto irgendwie hinterher oder mitgefahren oder so. Und er ist die in 2 Minuten oder schneller gelaufen.
Ja. Das ist wirklich
hat mit Schwelle halt wirklich gar nichts mehr zu tun.
Absolut nichts. Und ich glaube, das ist so ein ganz gutes Beispiel, wenn man so zurückdenkt an die Zeit. Das war einfach auch nicht so ganz wissenschaftlich belegt, das Training, aber es hat funktioniert. Und das ist wieder ein Aspekt, wo wir sehen können, dass wenn man gerade anfängt mit dem Laufen, kann es manchmal wirklich hilfreich sein, höhere Intensitäten zu laufen und nicht nur im Zone-2-Bereich zu laufen, also nicht in dem Bereich, der wirklich ein lockerer Dauerlauf ist, weil du dann deine Leistung schneller steigern kannst. Das ist aber nur gut bis zu einem gewissen Maße. Das heißt, in der Jugend für mich, ich hatte eine schnellere Recovery. Als Jugendlicher hat man einfach eine viel schnellere Recovery als ein erwachsener Mensch, Mann, Frau. Und genau da ist es wichtig, dass man dann wirklich auch darauf achtet, was gab es denn bei dir? Hast du irgendeine Einheit im Kopf, wo du so merkst, so, ja, boah, die habe ich auf jeden Fall viel, viel zu drüber gemacht?
Ja, man muss dazu sagen, bei mir war es ähnlich wie bei dir. Ich habe auch im jungen Alter dann schon mit Leichtathletik angefangen und da war es wirklich dann mittelstreckenorientiertes Training oder teilweise sogar ein bisschen Sprinttraining, weil ich auch noch 400 Meter Staffel gelaufen bin ab und zu. Mein Coach hatte da auch so seine, also der erste Coach, den ich hatte, war wirklich auch selber Langstreckler, Karl Fleschen, ne, selber ehemaliger Weltklasse-Läufer. Bei dem war ich aber dann gar nicht so lange und der zweite Coach, den ich hatte, der war dann klassischer Leichtathletik-Coach, der hat 400 Hürden hat er gerne trainiert, Mehrkampf, aber kam jetzt selber nicht aus dem Lauf. Und der hat das schon ganz gut gemacht auf jeden Fall, aber es war natürlich wenig dabei, was man jetzt als Schwelle bezeichnen würde. Ne? Also ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass ich mal 3x1000 gelaufen bin als Vorbereitung, aber halt dann so in 2,42, 2,43 oder so, was für mich heute immer noch relativ schnell ist. Und da war ich halt super jung, ne? Mhm. Aber da habe ich halt super lange Pausen gemacht und das war dann halt das Workout, ne? 3x1000 Meter.
Ja.
Und da kannst du dann wirklich richtig dir die Kante geben. Das macht Spaß, ne? Und ich finde, das hat auch heute immer noch so, also diese Art des Trainings hat immer noch seine Berechtigung auf jeden Fall. Aber ich würde es jetzt für einen Langstreckler nicht empfehlen, sage ich mal. Also ich würde schon sagen, dass der nachhaltigere Weg ist, wirklich relativ viel Schwellentraining zu machen, einfach auch alleine schon aus dem Grund, dass man ja die Verletzungs- und Ermüdungsgefahr vor allem ist nicht ganz so groß. Paradoxerweise eigentlich, weil man ja eigentlich mehr Umfang läuft, aber das ist auf jeden Fall meine Erfahrung.
Ja, ich glaube, Kontinuität ist da auch ein wichtiges Wort, das wir da mit reinziehen müssen. Und ja, ich glaube auch, dass man da durch das Schwellentraining, auch wenn es manchmal ein bisschen komisch erscheint, dass man immer zu langsam läuft oder langsamer zum Beispiel, wenn man auf einen 10-Kilometer-Lauf hin trainiert, dann sind die Leute immer so ein bisschen so eager und wollen dann die 10K-Pace im Training laufen oft genug und ein Gefühl dafür bekommen. Aber tatsächlich kannst du mit dem Schwellentraining einfach deine Grundlage so ausbilden, dass du vielleicht auch nur eine Session machen musst vor dem Rennen, das auch nur annähernd in der Race-Pace ist oder in der Race-Pace ist. Und das würde das Ganze schon covern. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man im Hinterkopf behalten sollte.
Ich glaube, Andreas Almgren hat das auch mal gesagt. Er hat immer gesagt, so das Schwellentraining, das ermöglicht mir, das Training zu machen, was ich dann brauche, um beispielsweise 10 Kilometer Weltrekord auf der Straße anzugehen. Ne? Und der macht natürlich nicht nur Schwellentraining. Ne? Also ich habe mal eine Einheit von ihm gesehen, die 10x1000, die er da gemacht hat, als letzte spezifische Einheit. Die war dann 10 Kilometer Race Pace oder schneller. Und das heißt bei ihm dann halt, ja, das ging dann halt schon Richtung 2 Minuten 30 am Ende. Aber alle Läufe, ne, waren um die 2,30 für einen Kilometer. Das muss man sich da, also da fasst du dir an den Kopf. Und das war dann natürlich, da meinte er auch so, nee, das ist jetzt keine Schwelle hier, ne? Also das müsst ihr schon im Kopf behalten, ne? Aber das ganze hochvoluminöse Schwellentraining, was er gemacht hat, das hat ihm halt das ermöglicht, dass er das laufen kann, ne? Ich würde schon sagen, auch gerade in der Jugend macht es dann Sinn, auch ein bisschen schneller zu trainieren, einfach auch um die Laufökonomie ein bisschen auszubilden und die Lauftechnik zu verbessern, dass man eben diese schnelleren Paces auch wirklich vom Schritt her laufen kann, ne? Von der Lauftechnik her laufen kann und effizient auch laufen kann. Aber am Ende des Tages ist für uns Schwellentraining mittlerweile ja so ein krasser Benefit, wo wir immer wieder drauf zurückkommen und was du auch das ganze Jahr hinweg durchtrainieren kannst, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und um da jetzt einfach mal auch mal so ein bisschen für euch so was bildlich vorzustellen, also so ein klassisches Schwellenworkout wäre bei uns zum Beispiel 6x1600 Meter zum Beispiel oder auch 25x400 Meter. Ja. Da würden wir dann Pausen machen von bei den 6x1600 von 60 bis 75 Sekunden. Stehpause wirklich. Also da braucht man dann auch nicht joggen, auch wenn das eine Illusion ist von dem einen oder anderen. Oder bei 400ern machen wir das oft so, dass wir dann machen, wir machen 2x10x400, machen dann eine Serienpause von 400 Meter Traben und machen dann zwischen den 400ern 30 bis 45 Sekunden auch Stehpause. Das ist nämlich auch gar nicht mehr so viel Pause.
Aber die Pausen sind auch ein guter Weg, um sicherzustellen, dass man nicht zu schnell läuft. Ne? Also klar, du kannst natürlich im ersten Rep natürlich immer noch zu schnell laufen, aber spätestens beim zweiten Rep, bei der zweiten Wiederholung von dem Workout, wirst du merken nach der kurzen Pause, oh, die Pause ist ganz schön kurz und ich sollte das Tempo lieber ein bisschen anpassen.
Ja, die Diskussion führe ich immer wieder mit Lars, muss ich sagen, mit unserem Kumpel, dem Derksen, weil der sagt immer, Pause zu lang, Pause zu kurz, ich will joggen, dann sage ich, lauf erstmal das Workout und dann siehst du, wie die Pause dich affected. Hatten wir jetzt auch am Wochenende wieder, als wir ein Workout gemacht haben, ja, oh, 30 Sekunden sind aber jetzt eine kurze Pause, weil das hat hinten raus dann richtig schön geknallt. Und das ist auch so ein Ding, da muss man auch drauf achten einfach. Genau, um dann nochmal zurückzukommen, 10x1000 wäre auch ein klassisches Workout mit 60 Sekunden Pause oder 5x2000 mit 90 Sekunden Pause, sowas um den Dreh. Das
je nach Intervalllänge ist für mich auch immer ein guter Ansatzpunkt, falls ihr eine Idee haben möchtet, welche Pace dann die richtige ist, ist für mich auch immer ein guter Anhaltspunkt, nach den Paces aus den Wettkämpfen zu gehen, einmal, ne? Weil wenn wir jetzt sagen, unser Schwellenwert bei der klassischen Schwellendefinition bei 3-4 Millimol entspricht ungefähr einem Halbmarathon, dann ist es für uns ganz einfach, ne? Dann sagen wir, okay, ungefähr Halbmarathon-Pace plus minus, ne? So diese Range. Das ist auch vielleicht ganz wichtig, dass es immer so eine Range ist, auch je nach Tagesform, je nach Wetter, je nach Bedingungen, ne? Je nach Ermüdung auch vielleicht von einem selber muskulär. Aber da auch ein bisschen nach Effort zu gehen, finde ich nicht so verkehrt, ne? Das sage ich auch meinen Athleten immer, die ich jetzt trainiere. Ich sage, okay, die Session hier vielleicht Minutenintervalle, lass es jetzt mal 6x5 Minuten sein oder sowas, ne, in die Richtung. Und dann sage ich, okay, Halbmarathon-Effort oder zwischen Halbmarathon-Effort und Marathon-Effort, ne, oder ich sage 10-Kilometer-Effort. Du weißt am Ende des Tages, wenn du ein bisschen Erfahrung hast, schon, wie sich das dann ungefähr anfühlt, ne? Und wenn du gar keinen anderen Anhaltspunkt hast, dann finde ich, ist es gar nicht so schlecht, danach ein bisschen zu gehen. Und dann im Hinterkopf behalten nach der Session, okay, ich könnte theoretisch noch 2 Reps mehr machen oder ich könnte die gleiche Session morgen nochmal machen und es wäre gar kein Problem.
Genau, also um das auch nochmal zu sagen, ne, so für einen Einsteiger wäre jetzt so eine 3x8 Minuten zum Beispiel die perfekte Einheit, um einfach mal Threshold anzufangen. Genau das mit dem Minutenthema ist eigentlich auch ganz cool. Fortgeschrittene können dann halt 5x2K machen oder 10x1000. Man kann auch 6x1000 als Einsteiger machen. Und für den Marathonläufer sind es dann.
Ja, oder halt eben 10x3 Minuten.
Ja, genau.
Beispielsweise.
Genau, das ist ja dann auch so ein bisschen time-based. Der Marathonläufer macht dann wahrscheinlich so 40 bis 60 Minuten Gesamtzeit an der Schwelle. Und da ist es natürlich dann auch wichtig, zu realisieren, dass man nicht zu schnell läuft. Und dass man sich wirklich daran orientiert, dass man sich sehr, sehr wohl fühlt. Und ja, auf jeden Fall dazu noch, das Besondere, was wir jetzt noch gar nicht so sehr aufgefasst haben, ist vielleicht die Laufökonomie. Weil du kannst natürlich auch durch das schnelle Laufen oder das Laufen an der Schwelle oder in dieser goldenen Zone in einer höheren Pace kannst du natürlich auch deine Laufökonomie super verbessern, ohne dass du großes Intensives machst. Also du musst jetzt keine All-Out-Sprints machen, um deine Laufökonomie zu bessern.
Genau, kann man natürlich machen. Kann man natürlich machen, aber, und das unterschätzen vielleicht viele auch, es tritt auch eine Verbesserung ein, wenn man eben das Schwellentraining macht. Ne? Alleine schon dadurch, dass du schneller läufst als jetzt einfach nur Zone 2 oder ein super easy Dauerlauf. Ne? Diese